Das führt letztlich wieder in eine Welt, in der die Sklaverei gerechtfertigt wird oder in dem es kein Frauenwahlrecht gibt oder in dem es die Todesstrafe für schwule und queere Menschen geben kann. Also das ist ein ganz gefährlicher Weg, auf dem sich diese biblischen Schöpfungsordnungen bewegen, wenn sie sich mit politischer Macht verbinden.
Herzlich willkommen zu Hoffnungsmensch, dem Podcast mit Menschen, die mit dem Himmel im Herzen die Welt verändern. Heute bei mir zu Gast Arndt Henze. Er ist weitgereister Journalist, jahrelang Korrespondent für das ARD-Hauptstadtstudio. Er war überall, in Afghanistan, im Irak, im Sudan und in den USA. Sein neuestes Buch heißt »Mit Gott gegen die Demokratie«. Was ihn da bewegt, was er auf Reisen erlebt hat und was ihn innerlich auch umtreibt, darüber reden wir heute. Wir haben viel Stoff. Arndt, schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Herzlich willkommen. Weißt du eigentlich, in wie vielen Ländern du unterwegs warst?
Nee, ich habe nie gezählt.
Hast nie zusammengezählt?
Nee, habe ich
nicht. Aber es waren einige Dutzend, alle Kontinente, also Afrika ist dabei, Asien?
Asien ganz wenig, also auch, aber relativ wenig. Europa ganz viel, einige Länder in Afrika, ganz viel USA, da habe ich die größte Zeit meines Lebens verbracht, außer Deutschland. Und dann kommen hoffentlich noch ein paar Länder dazu. Ich bin ja noch jung.
Ja, über Alter reden wir jetzt heute nicht so sehr, aber über das, was du bewegst und erlebt hast. Krisengebiete gehören auf jeden Fall mit dazu. Wenn ich schon gesagt habe, Sudan, Afghanistan.
Südsudan, Irak,
Afghanistan, da sind alles Gebiete mit Krisen, mit Kriegen, mit viel Leid, mit Unrecht. Was hast du da erlebt?
Naja, das war ja, als ich anfing, Außenpolitik zu machen, Journalist für Internationales zu werden, war das klar. Wir gucken natürlich meist dahin, wo etwas aus den Fugen gerät. Und eine meiner ganz frühen Erfahrungen war zum Beispiel, auch für mich ganz prägend, war der Völkermord in Ruanda. Ich war gerade junger Redakteur in der Programmgruppe Ausland beim WDR und da passiert etwas, was meinen eigenen Horizont völlig überstiegen hat. Und das war dann für mich damit auch verbunden. Ich war selber nicht da, aber ich musste die Sendung organisieren, die wir dann tagtäglich machten und das aufarbeiten, was unsere Korrespondenten damals noch mit sehr viel schwierigeren technischen Möglichkeiten dann brachten. Und das hat natürlich auch mein eigenes Weltbild, auch meinen eigenen Glauben und meine eigene Vorstellung massiv erschüttert. Also ich war Pazifist, ich war überzeugt davon, dass Militär auch nicht mal die Blauhelme irgendwie eine militärische Aufgabe haben sollten. Die habe ich mir so ein bisschen wie Verkehrspolizisten im Krisengebiet vorgestellt, ja, also von Ausrüstung her. Und dann ist mir klar geworden, da hätte es Menschen gebraucht, hätte es vor allem UNO-Truppen gebraucht, die sich dem entgegengestellt hätte. Und das hat meinen Pazifismus massiv erschüttert. Und dann war für mich immer wichtiger, meine Überzeugungen müssen sich nach der Realität richten und nicht die Realität nach meinen Überzeugungen.
Es ist ja überhaupt so, wenn man so als Journalist sich der Weltwirklichkeit stellt und stellen muss und dann erschüttert wird, vielleicht auch in manchen Grundannahmen und Überzeugungen, die man mitbringt. Wie geht man mit dieser Erschütterung um, mit diesem Einstürzen von Weltbildern und Idealen?
Also einmal muss man natürlich, wenn man Journalist ist, sich wie ein Arzt darauf konzentrieren, was seine Aufgabe ist. Also der Zuschauer soll die Wirklichkeit wahrnehmen und soll selber sozusagen Empathie gegenüber der Wirklichkeit empfinden und soll nicht mit dem Journalisten mitleiden, ja, weil der seine eigene Betroffenheit auf dem Sender ausbreitet. Also das muss man sorgfältig voneinander trennen, auch um der Sache willen, auch um der Realität willen.
Auch ein wichtiger Punkt, ja.
Aber das nimmst du natürlich mit nach Hause und das prägt dich. Und für mich war, wie gesagt, immer wichtig, ich möchte in dem, was ich nach außen sage, glaubwürdig sein gegenüber dem, was ich auch innerlich empfinde und nicht sozusagen an alten Richtigkeiten festhalten. Wenn sich neue Fragen stellen, muss ich neue Antworten geben. Und jede neue Situation, die ich erlebt habe, hat mir neue Fragen gestellt. Auch so abstrakte Begriffe, sagen wir mal, wie ein Flüchtlingslager. Ja, Flüchtlingslager war für mich ein abstrakter Begriff, aber ich habe inzwischen die unterschiedlichsten Formen kennengelernt, unter welchen Bedingungen Menschen, die geflohen sind, untergebracht sind. Das reicht von sozusagen ganz professionell organisierten Städten bis zu fürchterlichen Bedingungen, wo Menschen einfach irgendwo am Wegrand ein Zelt in den Pfützen und im Schlamm aufgebaut haben. Da hinzugucken und zu verstehen, wie geht dann jeweils die Familie, der du da begegnest, wie geht die mit der Realität um? Das verändert auch deine Vorstellung, wie wir auch als Weltgesellschaft, als politische Gemeinschaft in der Art und Weise, wie wir es unterstützen, da Akzente setzen müssen. Also aus jeder Situation bin ich wieder mit neuen Fragen zurückgekommen und die Fragen haben dann immer noch an mir genagt und mich beschäftigt, wenn längst sozusagen die nächste Aufgabe wieder schon wartete.
Und du hast auch die Bilder aus Butscha geschnitten oder hast die bekommen. Im Studio damals warst du verantwortlich in der Redaktion und das war dieses Massaker, Ukraine-Krieg, diese furchtbaren Bilder, die da eingetroffen sind. Du siehst sie, siehst auch die Bilder, die nachher nicht über den Sender gingen. Wie gehst du mit diesen Kriegsnachrichten um als verantwortlicher Redakteur?
Das ist eine wahnsinnige, geballte Herausforderung in ganz kurzer Zeit. Ja, du musst für die Tagesschau ein Stück von 1,5 Minuten schneiden. Du siehst Rohmaterial, wo du sofort an einigen Bildern erkennst, die darfst du um die auch um 20 Uhr nicht zeigen. Denn da sitzen Kinder vor dem Fernseher, da sitzen Menschen auch, die da ja gar nicht sozusagen mit umgehen können. Andererseits ist das die Realität, die du bis zu einem bestimmten Punkt, eigentlich bis zur Schmerzgrenze auch uns zumuten musst, weil auch unsere politischen Entscheidungen hängen ja davon ab, ob wir die Realität zur Kenntnis nehmen oder ausblenden. Also das ist ein ganz schmaler Grat, überhaupt auszuwählen, was kann man zeigen, was kann man nicht zeigen. Und dann kommt was hinzu, was ich auch sehr früh habe lernen müssen. Bilder und auch Erzählungen von Menschen können Lügen sein, können falsch sein. Also nicht erst in Zeiten von Deepfake und von KI-Bildern und sonst was, sondern wir haben auch schon in anderen Kriegen immer wieder die Situation gehabt, dass dir eine Wirklichkeit vorgespielt wird, auch dein Gewissen erreichen soll und am Ende war es Teil von Propaganda. Und das ist etwas, was mir bis heute schwerfällt, wenn ich etwas sehe, dem trotzdem erstmal zu misstrauen. Wenn mir jemand etwas ganz Schreckliches erzählt in Bildern, die ich sehe, dann möchte ich nicht den Zweifel haben, lügt der mich gerade an? Ist das gerade Teil einer Inszenierung? Ist das Teil von Propaganda? Aber du brauchst es, weil nichts wäre schlimmer, als wenn Tage später oder Wochen später sich herausstellen sollte, die Frau, die mir da erzählt, also ich mache es ganz konkret, das war der Georgienkrieg 2007. Da hat eine Frau in die Kamera erzählt, wie alle Zivilisten des Dorfes in eine Kirche gebracht wurden. Dann wurde die Kirche angezündet und alle wurden verbrannt darin. So, das haben wir gesendet. Und dann haben wir aber hinterher nachrecherchiert und haben festgestellt, es gibt keinerlei Beleg dafür, dass irgendwo eine solche Kirche abgefackelt wurde.
Okay.
So, und dann stehst du vor der Frage, darfst du überhaupt noch jemand, der dir so etwas so eindrucksvoll, so anschaulich erzählt, überhaupt noch glauben? Und ich möchte den Menschen glauben, ich möchte den Menschen vertrauen. Und trotzdem gehört es zum professionellen Reflex zu sagen, wait a second, das müssen wir erst nochmal überprüfen.
Also ich glaube, darauf würde ich gerne nachher nochmal zurückkommen, weil dieses Vertrauen in das, was wir sehen, auch in den Medien wahrnehmen, so grundlegend ist für unser ganzes Zusammenleben, für unsere Demokratie. Und jetzt, es kommen ganz andere Dinge dazu mit KI und so. Wie gehen wir damit eigentlich um? Also ich glaube, das ist eine Riesen-Challenge, vor der wir stehen. Ich will dich aber jetzt mal noch fragen, wie verhinderst du, dass du zynisch wirst, wenn du so Bilder siehst? Also wenn es zu deinem Alltag gehört, solche Bilder ständig wahrzunehmen, auswählen zu müssen, berichten zu müssen, der Wahrheit ins Auge zu sehen, das auch zu vermitteln, man muss das ja irgendwie verarbeiten. Hast du eine Strategie?
Ja, indem ich immer auf die Menschen gucke, die nicht zynisch sind. Und ich habe ganz früh, das war bei einer meiner ersten Drehreisen übrigens in den USA, in einem der ganz armen Housing Projects, wo mir Menschen begegnet sind, die mich einfach total fasziniert haben. Und da hat mir jemand gesagt, you will always find the best and the worst at the same place. Also du wirst immer das Schlimmste, das Furchtbarste und das Beste am selben Ort finden. Und das habe ich mir vorgenommen, eigentlich immer hinzugucken, was erlebe ich da auch an Menschen, die über sich hinauswachsen. Resignation, Fatalismus, Zynismus muss man sich leisten können. Und die Menschen, die tatsächlich um das Leben unter ganz, ganz, ganz schwierigen Bedingungen kämpfen, die in den Situationen sind, sei es ein Flüchtlingslager, sei es ein Konfliktgebiet, sei es auch sozial ungerechte Verhältnisse in unseren Breitengraden, die können sich den Luxus gar nicht leisten, zu resignieren, fatalistisch zu werden oder nicht zynisch, sondern die haben eine Aufgabe für Menschen um sie herum, dass das Leben irgendwie gestaltbar wird und lebbar bleibt. Und da habe ich eine wahnsinnige Bewunderung, eine wahnsinnige Faszination auch für entwickelt, mich von dieser Hoffnung anstecken zu lassen. Und im Grunde sozusagen leihe ich mir dann auch deren Hoffnung und sage, ich bin eigentlich derjenige, der das auch ein Stück miterzählen muss. Also ich versuche auch in Filmbeiträgen, in Fernsehbeiträgen immer auch die Menschen zu zeigen, die nicht nur Opfer sind, sondern die da auch über sich hinauswachsen.
Mhm. Stark. Schön, wenn du den Blick dafür hast und den auch ein Stück weit vermitteln kannst. Stichwort Hoffnungsmensch eben. Ne? Arndt, jahrelang in den USA. Was überwiegt im Blick auf dieses Land? Die Liebe zu diesem Land, Faszination USA oder die Sorge um dessen Entwicklung?
Es ist ja, sagen wir mal, meine ganz über Jahrzehnte gewachsene Beziehung zu den USA und zu Menschen in den USA, die mich jetzt sozusagen so sorgenvoll auf die Situation da schauen lässt. Also auch hier wieder, ich habe in der Arbeit an dem Buch, was du angesprochen hast, habe ich ja oft abends Videokonferenzen mit Menschen gemacht, gerade in den Orten, die dann auch tagsüber oder abends in den Nachrichten waren, weil da die diese paramilitärischen Truppen von ICE und Border Patrol eingefallen sind und Menschen deportiert haben. Mhm. Und dann habe ich abends mit Menschen, die da gelebt haben, gesprochen, aber sie erzählt mir das mal. Und das war ja teilweise auch wieder unglaublich beeindruckend zu sehen, wie die innerhalb von Stunden, von Tagen da eine Nachbarschaftssolidarität entwickelt haben, Wege gefunden haben, dass sich die, die bedroht waren von Deportationen, in ihren Häusern verstecken konnten, aber die Nachbarschaft von Einkäufen bis Schulaufgabenbetreuung der Kinder sozusagen den Alltag für sie organisiert haben. Und wenn es dann doch zu Deportationen oder zu Festnahmen kam, dass sie mit ihren Handys gefilmt haben, das habe ich mir von denen erzählen lassen. Und das hat mich wiederhin darin bestärkt, dass Amerika einfach ein Land ist, die USA ein Land sind, wo es ganz, 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 ganz große Verwerfungen immer gegeben hat und heute auch gibt. Mhm. Aber immer auch Menschen, die da nicht drauf andere gewartet haben, nicht darauf gewartet haben, dass da irgendwelche institutionellen Prozesse da schützen, sondern dass sie gesagt haben, jetzt kommt es auf mich an. Als ich USA studiert habe, habe ich einen Satz gehört, den ich aus Deutschland so gar nicht richtig übersetzen konnte. To make a difference. Also sozusagen als auch ein Stück weit als Lebensprinzip. I want to make a difference. Ich möchte mich unterscheiden, während wir in Deutschland ja eher gucken, wo ist die Organisation, wo ist die Gruppe, wo wir uns sozusagen
so einfädeln.
Ja? Dieses unverwechselbare, sich für ein Problem verantwortlich zu fühlen und dann auch die Verantwortung zu übernehmen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr früh kennengelernt habe in den USA, was ich auch durch die Geschichte der USA, die ich studiert habe, nimm die Bürgerrechtsbewegung in den 60er Jahren, aber eben auch das, was wir jetzt in den letzten Monaten erlebt haben. Und das ist in Amerika, mit dem ich mich unendlich verbunden fühle weiter und wo ich, glaube ich, jetzt mehr Kontakte pflege und auch viel Zeit jetzt auch über Zoom-Konferenzen oder Mails verbringe als je zuvor.
Wir werden darüber reden. Du bist wirklich ein USA-Kenner, hast viele persönliche Beziehungen, wie wenige, glaube ich. Und über die brisanten Themen, die uns weltweit bewegen, ein bisschen werden wir die Welt bewegen. Aber vorher machen wir noch eine kleine Entweder-Oder-Fragerunde. Arndt, ich gebe dir zwei Alternativen. Mhm. Gehört zu diesem Podcast dazu, kleine Rubrik, A oder B und du sagst C oder entscheidest dich für eines von beiden. Ich fange mal so an, zu Hause oder unterwegs?
Nach Hause kommen, wenn man unterwegs war.
Papa sein oder Profi sein?
Papa sein.
Schon, hä? Geht irgendwie schon vor, bei aller Professionalität. Und
ja, sicher.
FC oder VfB?
Was für eine Frage.
Ja, finde ich auch.
FC.
Ja, und du weißt, Köln. Ich würde genau das Gegenteil, du bist Fußballfan. Ja. Und das ist was uns verbindet und zugleich natürlich unterscheidet. Die Farben sind
Farben
andere.
Sind andere, ja.
Zeitung oder Fernsehen? Du hast beides gemacht.
Ich bin schon Zeitungsmensch. Ich lese gerne richtig lange Artikel.
Ich auch. Ich mag es auch, eine Tasse Kaffee zu haben und Papier auf dem Tisch und so. Mhm. Du auch, oder?
Machst du noch, ich gucke jetzt viel, lese jetzt auch die Zeitung viel digital. Also
ja, klar.
Hab's nicht mehr so haptisch in der Hand, aber ich so ein klug geschriebener, langer Artikel am Wochenende, Tasse Kaffee und sowas, das ist schon was Besonderes. Aber klar, ich bin auch mit Leib und Seele Fernsehmann.
Gottesdienst oder Synode?
Kommt auf die Qualität des Gottesdienstes an.
Musst du kurz.
Also ein guter Gottesdienst ist was ganz Großartiges. Aber das gibt für die Synode ja auch. Es gibt.
Wir müssen dazu sagen, Synode sind die Parlamente der Kirchen. Der evangelischen Kirche in Deutschland zum Beispiel hat eine Synode. Daher kennen wir beide uns auch. Ja. Aber Gottesdienst ist eben so das eigentliche Leben der Kirche.
Ja, also so ein gut gemachter Gottesdienst ist wie ein Highlight in der Synode. Beides ist rar.
Ja, beides ist rar. Okay, lass uns mal so stehen. Journalist oder Missionar? Missionar in Anführungszeichen.
Nee, Journalist.
Aber du hast auch ein Anliegen, oder?
Ja, aber ich glaube, indem ich meinen Job gut mache, kann ich auch dem Anliegen gerecht werden. Und ich will ja auch, wenn ich mit meinem Buch unterwegs bin, wenn ich Vorträge mache, will ich ja nicht missionieren. Ich will ja in einen Dialog, in einen Diskurs eintreten und freue mich dann, wenn ich da ganz unterschiedliche Perspektiven auch höre. Also das Missionar, vielleicht habe ich auch ein falsches Bild vom Missionarischen, das ist mir zu sehr Einbahnstraße.
Ja, verstehe ich voll.
Ich bin kein Typ für die Einbahnstraße.
Sicherheit oder Freiheit?
Also vor Jahren hätte ich gesagt Freiheit. Jetzt finde ich, die Balance muss stimmen. Das ist Freiheit braucht Sicherheit und umgekehrt eine Sicherheit, die ein Selbstzweck ist.
Es ist sowieso alles viel zu pauschal.
Ja, ich weiß, ich hätte die Frage wahrscheinlich vor ein paar Jahren noch anders. Mhm. Aber wenn Freiheit auch dieser Liberalismus ist, der eine Gesellschaft offen hält, dann bin ich im Kern ein Liberaler, durch und durch.
Letzte Alternative, aufrüsten oder abrüsten?
Immer abrüsten. Aber abrüsten in der Sprache, abrüsten in der Aufladung von Debatten. Aber das ist ja immer ein Prozess, das ist ja ein kommunikativer Prozess. Und das gilt ja natürlich auch für das Auf- und Abrüsten, wenn wir von Waffen reden. Auch das ist keine Einbahnstraße.
Weil du das vorher auch gesagt hast, schon mit Ruanda, wo ist der Pazifist in dir geblieben? Ist er noch da?
Also wenn es so ein Lebensmotto für mich gibt, dann ist das von Wolf Biermann. Nur wer sich ändert, bleibt sich treu. Und da steckt ja beides drin. Also neue Fragen brauchen neue Antworten. Aber am Ende muss man ins Spiegel gucken und sagen, bleibe ich mir eigentlich noch treu mit dem, was mir wichtig ist? Und die Frage, wie kommen wir aus Gewaltsituationen raus? Wie kommen wir aus Situationen, die Not schaffen und Menschen zu Geflüchteten machen, die Menschen sozusagen ins Elend stürzen? Wie kommen wir aus denen raus? Dann ist das immer die treibende Frage. Und insofern ist das also im Sinne von selig sind die Friedenstiftenden, nicht die Friedfertigen. Ist das sozusagen das Aktive, das Dynamische, ist das für mich dann immer noch in Form von Pazifismus.
Aktiv und dynamisch bist du in Sachen Demokratie. Das ist etwas, was dich schon in Veröffentlichungen immer umtreibt. Arndt mal so gefragt, was macht für dich auch als Christ die Demokratie so wesentlich, so wichtig? Man könnte ja auch sagen, jetzt als Christenmensch, Kirche, Gemeinde, Christen gibt es überall, in allen Staatssystemen. Warum diese Präferenz für die Demokratie?
Weil die Demokratie für mich die Gesellschaftsform ist und die politische Form des politischen Systems, was dem Menschenbild, auch unserem christlichen Menschenbild am nächsten kommt. Denn wir sind Menschen, die Fehler machen. Ich will es gar nicht sozusagen jetzt religiös in der Sprache aufladen, aber wir sind Menschen, die davon leben, dass wir Unvollkommenes, Unfertiges, Fehlerhaftes machen. Also Dietrich Bonhoeffer spricht von den vorletzten Dingen. Wir bewegen uns im Raum der vorletzten Dinge. Und Demokratie machen nicht weniger Fehler als autoritäre Regime und autoritäre Gesellschaften. Aber sie haben eine Fehlerkultur und sie haben eine Form, sich auszutauschen über Fehler, Fehler auch einzugestehen, Fehler zu korrigieren. Und wenn Menschen sich als ungeeignet erweisen, aus Fehlern zu lernen, danach sich besser zu verhalten, dann werden sie abgewählt. Und ich glaube, diese Fehlerfreundlichkeit der Demokratie, das ist das, was dem christlichen Menschenbild am stärksten entspricht und was auch der Realität am stärksten entspricht und was sie, wenn sie sich ernst nimmt, am Ende auch erfolgreicher macht als Diktaturen oder Autokratien, die im Grunde die Fehler einfach verleugnen und am Ende dann implodieren, weil irgendwann einfach alles zusammenstürzt.
Jetzt siehst du die Demokratie auch gefährdet. Christlicher Nationalismus ist so ein Stichwort. In den USA vor allem. Sag mal, fass mal ganz kurz zusammen. Was ist denn darunter zu verstehen? Christlicher Nationalismus.
Also da haben wir ja in Deutschland unsere eigene Erfahrung mit. Also die, gerade im Protestantismus, also die Verbindung von Staat und von Kaiserreich und Protestantismus war christlicher Nationalismus pur im 19. Jahrhundert. Und dann kamen wir die Phase in der Weimarer Republik gehabt, wo der Protestantismus im Grunde sozusagen von einer tiefen Verachtung für die Demokratie getrieben war. So eine Sehnsucht nach dem Autoritären, eine Sehnsucht nach dem Nationalen, eine Sehnsucht auch sozusagen nach großen Führungsgestalten. Und das hat ja einen erheblichen Anteil daran gehabt, wie Deutschland dann nach 1933 in die Katastrophe des Nationalsozialismus geglichen hat. Nicht nur bei den deutschen Christen, sondern bis weit in die bekennende Kirche hinein. Also wenn wir auf die USA gucken, dann reden wir als welche, die genau wissen, wie gefährlich christlicher Nationalismus ist.
Nie von oben herab. Ne?
Genau. Was wir jetzt in den USA sehen, ist diese Überhöhung der eigenen Nation, die irgendwann im 19. Jahrhundert sich sozusagen auch richtig als Ideologie ausgebildet hat und die sich dann verbindet mit einer Vorstellung, dass durch die Schöpfungsgeschichte auch Schöpfungsordnungen geschaffen wurden, wo die Ordnungen von Völkern über andere, die von Rassen über andere, von Familienordnungen, also Mann über Frau, über Kinder und so weiter und auch die klassische Familie als Norm sozusagen vorgeschrieben waren. Sozusagen. Das ist einmal mit der Schöpfung alles festgelegt und darf nicht verändert werden. Und die sich christliche Nationalisten nennen oder die so agieren, die leben von der Vorstellung, dass es einen göttlichen Auftrag an die USA gibt, über anderen Völkern zu stehen und die Welt nach ihren Vorstellungen zu ordnen. Und
das ist im Grunde eine theokratische Staatsidee.
Das ist in der letzten Konsequenz, ergibt sich aus diesen Schöpfungsordnungen der Bibel ein theokratisches Bild. Also da hat sich jetzt dieses Bild von den sieben Bergen, den Seven Mountains, so als ein sehr anschauliches rausgebildet in diesen Spektren, die ja sehr heterogen sind. Das ist die Vorstellung, dass es 7 Berge einer Gesellschaft gibt, die Wirtschaft, die Politik, die Kultur, die Bildung und so weiter. Ja. Und die muss man einer nach dem anderen erobern und dann wieder diese Gesellschaft mit ihren 7 Hügeln nach den biblischen Schöpfungsnormen organisieren. Das führt letztlich wieder in eine Welt, in der die Sklaverei gerechtfertigt wird, denn die gab es ja angeblich auch schon zu biblischen Zeiten, oder in dem es kein Frauenwahlrecht gibt, oder in dem es die Todesstrafe für Schwule und queere Menschen zumindest in der Vorstellungswelt geben kann. Also das ist ein ganz gefährlicher Weg, auf dem sich diese biblischen Schöpfungsordnungen bewegen, wenn sie sich mit politischer Macht verbinden.
Ist ja überhaupt die Verbindung von Politik und Glaube, die dann eine eigene Ideologie schafft, die auch nicht mehr hinterfragbar ist, weil die ja eine absolute Wahrheit im Grunde für sich beansprucht.
Also eine Verbindung von Politik und Glaube gibt es immer, weil natürlich das der Glaube politische Konsequenzen hat. Aber wenn die Macht dazu kommt und wenn die Macht sozusagen ganz gezielt gesucht wird, um absolute Glaubensvorstellungen exekutiv durchzusetzen, dann haben wir das in den USA in ihrer extremsten Form. Denn es gibt nirgends mehr Macht gebündelt als im Weißen Haus.
Hans, lass uns mal gerade in Richtung USA, Weißes Haus, schauen und an ein paar Personen entlang gehen. Also über Donald Trump müssen wir nicht reden, das geschieht zur Genüge. Aber es gibt so ein paar Personen, wo man ein paar Entwicklungen veranschaulichen kann. Ich nenne mal ein paar. J.D. Vance, du in deinem Buch erläuterst du das auch ein bisschen ausführlicher. Der Vizepräsident in den USA ist eine schillernde Figur. Wie würdest du ihn charakterisieren?
Genau als das. Er ist für mich durch und durch unauthentisch. Also er hat diese ganzen Wandlungen gemacht in dem, was er politisch...
Er ja ein Trump-Gegner, erklärtermaßen.
Ja, hat ihn als Amerikas Hitler sogar bezeichnet. Also, und dann ging das mit ein paar Gesprächen mit seinen Geldgebern, die ihn dann politisch gefördert haben, und er ist zum größten Trump-Anhänger geworden. Aber auch sein Wechsel durch verschiedenste Formen der Religiosität, dazwischen eine ganz bewusst atheistische Phase und jetzt dieser ganz, ganz ausgeprägte konservative Katholizismus, mit dem er sich sogar jetzt mit dem Papst anlegt und glaubt, er könnte dem Papst sagen, zu was er sich äußern soll und zu was nicht. Also das ist für mich sehr unauthentisch, sehr stark geprägt von dem, was er sozusagen glaubt, seinen Förderern schuldig zu sein. Ich nenne in meinem Buch, dass er das Leben der anderen führt. Und das macht ihn natürlich umso gefährlicher. Ich will ihn nicht eine Marionette nennen, das wäre vielleicht zu weitgehend, aber er ist jemand, der die Agenda von anderen vertritt.
Einer dieser anderen oder Menschen im Hintergrund von J.D. Vance ist Peter Thiel, der auch in seiner persönlichen Entwicklung eine Rolle gespielt hat. Peter Thiel, kannst du zu ihm ein paar Sätze sagen? Ist er einer der großen, sagen wir mal, Tech-Investoren auch in den USA?
Genau, und das ist etwas, was auch in sich absolut widersprüchlich ist. Also auf der einen Seite, diese ganzen Tech-Milliardäre, zu denen Peter Thiel gehört, haben eine tiefe Verachtung für supranationale, internationale Kooperation, also eine Verachtung für die Vereinten Nationen, eine Verachtung für internationale Organisationen, die sich gegen den Hunger und gegen Klimawandel und sowas dann richten. Und andererseits machen sie das aus einem ganz, ganz eigenen Interesse, nämlich sie wollen natürlich mit ihren Tech-Unternehmen und mit den Daten, die sie da generieren, im Grunde sich sozusagen über alle Grenzen hinweg auch Macht aneignen. Und das ist das Paradoxe. Sie unterstützen die Nationalisten auf der Welt, weil sie sozusagen nach dem Prinzip von Divide et Impera, also sie teilen sozusagen die Welt in angreifbare Gegner, nämlich Nationen, und hassen etwa Organisationen wie die Europäische Union, weil die in der Lage wären, noch sowas wie Gegenmacht gegen ihre Interessen zu formulieren. Dass das noch aufgeladen wird mit apokalyptischen Vorstellungen, also dass sozusagen der Peter Thiel in Organisationen wie den Vereinten Nationen oder internationalen Klimabewegung den Antichristen sieht, das ist schon sehr bizarr. Und das ist wie gesagt, in sich sehr, sehr widersprüchlich. Aber die können sich's halt leisten. Und ich glaube, das Widersprüchliche kann auch nur gelingen in einer Bubble, in der man sozusagen sich völlig immunisiert gegen Diskurs mit der realen Welt. Das ist eine Welt für sich, die sich da im Silicon Valley gebildet hat.
Gerade diese doppelte Linie, das Politische, das wirtschaftlich hochprofessionelle auf der einen Seite und dann das Religiöse, das mit dazukommt, also eben antichristliche Konnotation, die Peter Thiel auch setzt, das findet sich auch bei Pete Hegseth, Verteidigungsminister, der sich Kriegsminister nennt. und mit einem Prediger verbunden ist, Douglas Wilson, Pastor einer der Christchurch, einer sehr, sehr konservativ ist eigentlich zu wenig gesagt.
Ja, sehr zu einer wenig. Kirche,
strebt eine Theokratie an, eigentlich ziemlich ausdrücklich, auch gegen das Frauenwahlrecht. Douglas Wilson, sag ein paar Sätze zu Pete Hegseth. Wie nimmst du ihn wahr?
Also Pete Hegseth ist sowas wie der Posterboy des christlichen Kriegers. Ja, also inszeniert er sich, das geht mit den Tattoos auf seinem muskelgestellten Körper los, also Deus Vult, also es sind Kreuzritter-Sprüche und Symbole, die er sich da auf die Haut...
Das große Kreuzritterkreuz hat er auf die Brust tätowiert.
Genau, ne? Und gleich daneben dann eine amerikanische Fahne mit einem Sturmgewehr drauf. Also das ist, sein ganzes Programm ist sozusagen auf seinen Muskeln drauf und die inszeniert er ja sogar noch als Minister. Also da ist ein maskulines Bild von Christentum jetzt wieder stark.
Endlich wieder richtige Männer.
Ja, und er hat ja das Bild und das verbindet sich dann wieder mit dieser Ideologie der White Supremacy, also der weißen Überlegenheit. Die Art und Weise, wie er jetzt das Militär säubert von Frauen in Führungspersonen, von Schwarzen in Führungspersonen, von queeren Menschen sowieso und gleichzeitig das Ideal eines Lethal Warriors, eines Lethal Christian Warriors, also eines tödlichen christlichen Kriegers propagiert. Und in seinem Pentagon jetzt, und das ist die ultimative Verletzung der Trennung von Staat und Religion, jetzt die Prediger seines Kirchenverbundes einlädt. Dazu gehört eben Doug Wilson, dieser theokratisch-kalvinistischen Kirche. Und die machen richtige Kriegspredigten jetzt im Pentagon. Also wenn man Kriegspredigten aus dem Ersten Weltkrieg in Deutschland gelesen hat, dann findet man ganz, ganz, ganz bis in die Formulierung Parallelen. Sein Pfarrer hat sogar mal ein Feste Burg ist unser Gott angestimmt. Das ist dann besonders komisch, wenn man das dann plötzlich aus dem Pentagon hört, also komisch in Anführungszeichen. Aber das wird jetzt natürlich überhaupt nicht mehr komisch, wenn wir sehen, dass er beim National Prayer Breakfast in einer Art Predigt.
Das Gebetsfrühstück, muss man sagen, in Washington,
ein großes Treffen.
Ganz großes, also mit über 2000 Leuten, ich war auch mal mit dabei.
Wo die Präsidenten kommen müssen. Ne? Und dann hält er so eine 5-Minuten-Predigt als Minister und sagt, allen, die für ihre Einheit, für ihr Volk und für ihren Schöpfer sterben, sei gesagt, sie werden das ewige Leben erlangen. Das ist nicht die Aufgabe eines Ministers, des Chefs von 3 Millionen schwer bewaffneten Soldaten, ihnen schon vorab das ewige Leben zu verkünden. Also da werde ich auch ganz unruhig, wenn ich dann zum Beispiel in Deutschland Stimmen höre, die sagen, ach, endlich haben wir wieder Politiker, die ganz offen über den Glauben sprechen.
Ja, das ist ja gerade das Verführerische.
Das ist so verführerisch. Das klingt erstmal ganz toll, dass Menschen wieder über den Glauben sprechen. Aber der Glaube wird doch da zur Waffe. Und das sehen wir jetzt im Iran. Für den Irankrieg gibt es keinerlei rationale Begründung. Da ist ein Vakuum und dieses Vakuum wird gefüllt mit apokalyptischen, mit messianischen Versprechen. Es gibt eine Beschwerdestelle, da haben sich Hunderte von Soldaten beschwert, weil ihnen die Kommandeure erzählt haben, das sei jetzt Teil der endzeitlichen Schlacht von Armageddon, die der Wiederkunft des Messias sozusagen vorausgehen soll. Das ist natürlich dann die Konsequenz daraus, wenn ihr Minister das vorlebt und das als Ideal verkündet.
Einen Namen will ich noch nennen. Das ist Charlie Kirk, der im vergangenen Jahr ermordet wurde. Ein rechtskonservativer, extremistischer Schrägstrich, weil ich will mit den Etikettierungen ein bisschen vorsichtig sein. Aktivist in jedem Fall. Und was ich so signifikant bis bizarr fand, war die Trauerfeier im Stadion Arizona. Das war eine mehrstündige Veranstaltung über 5 Stunden. Eine Mischung zwischen Gottesdienst und politischer Propaganda. Welche Rolle spielt Charlie Kirk und dieser Kult um ihn? Manche haben gesagt, diese Trauerfeier ist sowas wie das Woodstock für eine rechte Jugendbewegung in den USA. Welche Rolle spielt Charlie Kirk und das, was aus ihm ikonisch wird für die Zukunft?
Das Interessante war ja, ich habe das Kapitel über Charlie Kirk einen ersten Versuch 3 Tage vor seiner Ermordung geschrieben. Das habe ich natürlich dann sofort wegschmeißen müssen, weil da hatte ich in dem Kapitel noch versucht zu erklären, wer ist dieser Mensch.
Den kannte ja bis dahin kaum jemand.
Moment, ne? In unserer Generation. Ja. Aber auf den Schulhöfen und in den Fluren der Universitäten hat sein Stil, diese Instagram-Videos aus dieser Reihe Prove Me Wrong, also widerlegt mich, hat einen Kultstatus. Auch bei denen, die ihn inhaltlich abgelehnt haben, die fanden das cool, dass er an die Universitäten ging, vermeintlich linke Hochburgen, und dann aus der sicheren Haltung, dass er das Mikrofon hatte und er sozusagen den Ablauf bestimmte, seine Gegner aufforderte, ihm kritische Fragen zu stellen. Und dann hat er sie nach Strich und Faden sozusagen im Grunde vorgeführt. Also rhetorisch brillant, von Art und Weise her extrem demagogisch, aber genau für das Zeitalter von Instagram und TikTok perfekt geeignet. Und das hatte Kultstatus bei den unter 30-Jährigen.
In den USA, ne?
Nee, auch in Europa.
Also, tatsächlich,
also meine Tochter kannte ihn und auf Schulhofgesprächen her. Und das einfach, weil es so eine eigene, provokante, rebellische Form war, ich gehe dahin, wo feines Land ist, nämlich die Universität. Und der Erfolg von ihm war, dass er Donald Trump Stimmenanteile bei den Jungwählern gebracht hatte, wie kaum ein republikanischer Kandidat je zuvor. Also er verdankt seinen Wahlsieg zu einem erheblichen Teil Charlie Kirk. Und das ist mein Blick darauf. Ich habe Charlie Kirk nie für einen Ideologen, ich habe ihn nie für einen gehalten, der selber sozusagen eigene Gedanken formuliert hat, sondern er hat ein Geschäftsmodell gehabt und sein Geschäftsmodell war, ich verbünde mich mit der Macht, ich liefere ihnen die Stimmen, die sie brauchen, aber ich habe auch einen Plan und seine Frau hat ja inzwischen, seine Witwe hat ja gesagt, er hatte auch vor, später Präsident zu wählen. Also war ein sehr, sehr ehrgeiziger Mensch. Aber er hat genau in dieser Schnittstelle zwischen Provokation und dann auch noch den Glauben als ultimative Provokation da reinbringen, ist er dann an die Universitäten gegangen und hatte so den heroischen, ich gehe dahin, wo es weh tut, Charme dann sich da angeeignet.
Arndt, wir könnten das alles vertiefen, aber wenn wir es jetzt mal dabei bewenden lassen, nur so ein paar Blitzlichter und mal einen vorläufigen Strich ziehen. Ich weiß, du bist einer, der so in Szenarien denkt. Ja. Wie wird es weitergehen in den USA? Was spürst du, was siehst du, welche Entwicklungen nimmst du wahr? Wohin führt das alles?
Genau, ich weigere mich, Prognosen abzugeben, weil ich habe keine Glaskugel. Und ich bin auch kein Optimist, ich bin auch kein Pessimist. Wahrscheinlich bin ich eher ein Pessimist. Sondern ich denke tatsächlich, dass wir lernen müssen, in Worst-Case-Szenarien zu denken. Und in Best-Case-Szenarien. Wir brauchen Worst-Case-Szenarien, damit wir wissen, wie tief der Abgrund ist, in dem wir schauen. Und damit wir wissen, wie notwendig es ist, auch ins Risiko zu gehen, damit Best-Case-Szenarien eintreten. Und wenn ich mir die Situation in den USA angucke, dann ist für mich eines klar, dieses Bündnis der 77 Millionen Wähler von Donald Trump von 2024 wird es nie wieder geben. Also die Radikalisierung seiner MAGA-Bewegung, die Radikalisierung der theokratischen christlich-nationalistischen Bewegungen, hat in einer Weise sozusagen jetzt den Rest der Wählerschaft von ihm entfremdet. Also diejenigen, die zum Beispiel eigentlich ihn gewählt haben, weil sie mit der Wirtschaftspolitik von Joe Biden unzufrieden waren oder weil sie sich über andere Dinge geärgert haben. Da gibt es ganz viele, die bereuen ihre Wahl. Das zeigen alle Umfragen. Das heißt, sie werden nie wieder sozusagen eine solche Allianz zusammenbringen. Und die Midterm-Election, die Zwischenwahlen jetzt im November, würden einen Erdrutschsieg der Demokraten bringen. Das ist, glaube ich, die Einschätzung auf allen Seiten. Das ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wenn es freie Wahlen gibt, haben die Menschen den Abgrund geblickt und wissen jetzt, wo die Richtung vom Abgrund weg ist. Die schlechte Nachricht ist, Donald Trump und seine Leute und sein Machtzentrum weiß das auch, sein Inner Circle. Wenn die Demokraten rankommen, dann werden wir alle im Gefängnis landen. Das heißt, der intrinsische Druck zu sagen, es darf nicht dazu kommen, dass wir die Macht nochmal wieder abgeben. Und wir haben die Mittel, das zu verhindern, ist enorm groß. Und das ist für mich die offene Frage.
Der Kampf kann radikaler werden.
Also man merkt es ja jetzt schon nach dem Urteil, auch vom obersten Gerichtshof, der so das Umschneiden von Wahlbezirken nochmal ermöglicht hat, triumphiert Donald Trump und sagt, das gibt uns 20 zusätzliche Sitze im Kongress im November. Mhm. Also die Tricks und die Manipulationen sind das eine. Aber das Worst-Case-Szenario wäre, dass es gar keine freien Wahlen mehr gibt, dass es Wahlen wie in Russland gäbe oder ein Weg gefunden wird, sie ganz abzusagen. Das ist das Worst-Case-Szenario. Das Best-Case-Szenario ist, dass wirklich der Letzte begriffen haben müsste, dass man im November an die Wahlen gehen muss. Und so wie in Ungarn, wo wir ja sehen, dass es gut gegangen ist, dann auch diesen Weg zurück in die Demokratie jetzt auch organisieren muss.
Wenn wir nach Deutschland blicken, Arndt, wir haben eine ganz andere Situation in Deutschland. Das kann man nicht vergleichen, darf man auch überhaupt nicht vorschnelle Analogieschlüsse ziehen. Und trotzdem, Demokratie ist immer auch gefährdet, ist immer auch angefragt. Ich will mal so fragen, könnte es sein, dass die Demokratie in Deutschland irgendwann auch nur eine Phase in der Geschichte gewesen sein wird.
Als Worst-Case-Szenario muss man das denken, als Worst-Case-Szenario, aber man muss auch das Best-Case-Szenario denken, dass wir wissen, was wir dann verlieren würden und dass die Menschen, die jetzt möglicherweise auch in Ostdeutschland noch ein Stück tiefer in den Abgrund blicken, als wir das hier ohnehin auch schon tun, dass die doch noch zu der Einsicht kommen, zu sagen, für diese Demokratie lohnt es sich zu kämpfen. Und das nehme ich an vielen Stellen auch wahr. Das heißt aber, dass wir uns nicht nur zur Demokratie bekennen, sondern dass wir sie auch resilienter machen, dass wir auch bereit sind, nochmal ganz anders hinzuschauen, wo sind unsere Angriffsflächen, wo sind die Schwachstellen, wo müssen wir Institutionen nachschärfen und wo müssen wir persönlich mutiger werden. Und was können wir da auch von den USA lernen? Wie schnell Dinge auch den Bach runtergehen können und gleichzeitig wie schnell auch Widerstandsbewegungen und Resilienzkräfte entstehen können, da können wir im Moment wahnsinnig viel lernen.
An der Stelle, Arndt, will ich nochmal auf das zurückkommen, was wir am Anfang angesprochen hatten. Stichwort Vertrauen, Bilder, Nachrichten, die wir sehen. Mhm. Es kommen jetzt durch KI, durch Fake News, durch eine teils offene, teils versteckte Propaganda, Social Bots und was es alles gibt, Mechanismen dazu, die unsere Kommunikation unterwandern, erschweren. Die Frage, wem kann ich noch trauen? Welcher Nachricht kann ich vertrauen? Welche Bilder sind echt? Welche Nachrichten sind gefaked? Das untergräbt Vertrauen, was doch die Basis für jede Demokratie ist. Weil erst wenn ich kommunikativ vertrauen kann, habe ich eine Entscheidungsfreiheit, um wählen zu können. Und da sehe ich ein Potenzial, das vielleicht noch tiefer geht als die eine oder andere politische Richtung. Wie schätzt du das an?
Absolut. Also ich glaube, wir Menschen sind sehr stark bildgesteuert. Also was wir sehen, hat für uns nochmal eine andere Evidenz als das, was wir hören und noch mehr als das, was wir lesen. Also das ist, glaube ich, so eine Hierarchie einfach von unserer Wahrnehmungspsychologie her, was für uns haft bleibt und was wir für vertrauenswürdig halten. Und wenn wir jetzt im Zeitalter kommen, wo kein Bild mehr sozusagen sicher ist,
ja, dann macht sich doch so ein Misstrauen breit. Ja? Ich weiß gar nicht, ist das echt, ist das echt? Ja. Nichts Genaues weiß man nicht.
Also ich glaube, die wichtigste Antwort da, es gibt zwei. Das eine ist, gerade jetzt brauchen wir Medien, die gut genug ausgestattet ist, richtig Geld reinzustecken, zu investieren in sowas wie Prüfung von Quellen, Faktencheck und so weiter. Also was nicht ausschließt, dass wir nicht auch zum Beispiel in der ARD oder im ZDF immer mal auch ein falsches Bild senden. Also das gehört zur Fehlerkultur dazu. Also Klar. Wir müssen lernen, dass wir wahrscheinlich gar nicht verhindern können, dass wir auch mal Bilder zeigen, die wir nicht hätten zeigen sollen. Und wir müssen lernen, damit ganz anders und viel transparenter umzugehen. Da hat es ja einen Fall beim ZDF gegeben, wo man merkte, das war auch noch nicht so in der Kommunikation noch nicht rund. Das muss man einfach dann sagen.
Ja, wir haben natürlich sofort ausgeschlachtet.
Genau. Ne? Das gehört ja zu unserer Glaubwürdigkeit dazu, genau zu erklären, wie das passiert ist und auf die Weise sozusagen den Lernprozess auch so transparent zu machen. Ja. Das Zweite war, aber es entbindet uns nicht von der Aufgabe, es jeden Tag neu zu machen unter dem Zeitdruck, unter dem wir auch in der Erwartung stehen, wie wir Nachrichten produzieren. Das andere ist, nichts ist verlässlicher als persönliche Begegnungen. Und ich glaube, sagen wir, der Faktencheck durch persönliche Kontakte und Begegnungen, das Nachfragen können, Erzählen, das Storytelling, was tatsächlich sich sozusagen mit Menschen und mit Orten und mit Ereignissen verbindet, wird nochmal eine ganz, ganz andere Evidenz und ganz andere Wichtigkeit kriegen. Also auch für mich gehörte das im ganzen Prozess auch des Schreibens an dem Buch zum Beispiel immer dazu, dass wenn ich permanent Dinge im Internet gesehen habe, gerade auch in den Social Medias, diese ganzen Videos, die dann plötzlich eingespielt werden, dann immer mal zu sagen, ich sehe da was, ich versuche mal rauszukriegen, wer das ist und dann schreibe ich den eine E-Mail und habe mir das von dem persönlich erzählen lassen. Mhm. Und plötzlich kriegt das nochmal einen ganz anderen Kontext. Mhm. Und die Möglichkeit haben wir jedoch, das ist doch wieder die gute Seite vom digitalen Zeitalter. Ich verstehe gar nicht, warum wir so wenig die Möglichkeiten nutzen, jetzt über Kontinente hinweg einfach mal uns mit Zoom zu verbinden und einfach Zeit in unserem Wochenablauf einzuplanen, auch als Kirchengemeinden, als Jugendgruppen, als Gemeindegruppen, zu sagen, einmal die Woche verabreden wir uns mit Menschen an einem ganz anderen Teil der Welt und hören mal zu, was die für Erfahrungen gemacht haben. Das macht diese Möglichkeit, nutzen wir noch viel zu wenig. Und das ist etwas, wenn wir das erzählt kriegen, das basiert auf Vertrauen, was tragfähig ist, weil wir ja vielleicht in 3 Wochen schon wieder zusammenkommen.
Also das halten wir mal fest, persönliche Begegnung als eine Schlüsselkompetenz und ein Weg, um wieder Vertrauen immer wieder neu zu schaffen und festzuhalten. Ich will noch auf einen Namen noch zu sprechen kommen, der auch was mit Vertrauen zu tun hat, der fiel schon ein paar Mal jetzt, das ist Dietrich Bonhoeffer. Mhm. Du hast dich mit Bonhoeffer intensiv beschäftigt. Es gibt so viele, ich würde sagen, Christinnen und Christen in Deutschland unterschiedlichster Couleur und Prägung und auch Intensität des Glaubens, sage ich mal, die auf Bonhoeffer gerne sich beziehen. Sein Lied von guten Mächten, wunderbar geborgen, das kennen die meisten, ist, glaube ich, das beliebteste Kirchenlied überhaupt in Deutschland. Mhm. Und zugleich wird Bonhoeffer auch instrumentalisiert, gerade von antidemokratischen Bewegungen. Du hast dich damit auch befasst. Kannst du noch einen Satz dazu sagen?
Ja, das war schon irre, im Ende so des letzten Jahrzehnts mitzukriegen, wie die religiöse Rechte, also die christlichen Nationalisten in den USA, über diesen Eric Metaxas, der jetzt zum ganz engen Kreis von Donald Trump gehört, ein Bild von Dietrich Bonhoeffer vermittelt.
Metaxas hat ein Buch geschrieben, Bonhoeffer-Biografie, große
Bonhoeffer-Biografie, in der er ihn sozusagen zum Widerstandskämpfer gegen den Zeitgeist umgewidmet hat. Und der Zeitgeist, das war für ihn alles, was es an liberalem, woken, Linken so ging. Und natürlich auch Abtreibung ganz stark, also das hat er ganz stark nach vorne gerückt. Aber Bonhoeffer war sozusagen die Widerstandsikone. Und wenn man Widerstand von jedem Inhalt entkoppelt, dann wird es gefährlich. Dann wird es ein Widerstandspathos. Mhm. Und dann wird, wenn es nicht mehr darum ging, wofür stand denn eigentlich Dietrich Bonhoeffer und in welcher Situation hat er Widerstand geleistet, dann verbindet sich das mit Verschwörungserzählungen. Also dann wurde schon 2016 wurde Hillary Clinton zu Hillary Clinton erst dämonisiert, damit dann Donald Trump als sozusagen der Retter vor dem ultimativen Übel inszeniert werden konnte. Man sagen könnte, wir machen es jetzt wie Dietrich Bonhoeffer. Wir werfen unsere moralischen Bedenken, stellen unsere moralischen Bedenken zurück und akzeptieren so jemand wie Donald Trump. Also du bist dann ganz schnell in einer ganz, ganz irren Verschwörungswelt. Und jetzt, genauso schnell, wie sie Dietrich Bonhoeffer entdeckt haben, haben sie ihn wieder fallen lassen. Denn jetzt müssen sie ja keinen Widerstand mehr leisten. Jetzt sind sie ja in so einer triumphalistischen Phase.
Richtig, jetzt passt er nicht mehr so ins Bild. Ne?
Also im Grunde wurde, jetzt, wir haben über Pete Hegseth gesprochen, im Grunde hat Pete Hegseth Dietrich Bonhoeffer als Posterboy abgelöst. Ja. Und das ist etwas, was ich nur als Konsequenz immer wieder sagen kann. Also Dietrich Bonhoeffer zu vereinnahmen, darf auf keiner Seite sein. Also Dietrich Bonhoeffer ist eine Herausforderung für unser Denken, also ist eine Herausforderung für unseren Glauben, ist etwas, was eigentlich immer sperrig sein muss zu dem, was wir selber gerade machen. Dann ist es eine Inspiration. Also nicht do it like Bonhoeffer, nicht so im Sinne, jetzt machen wir es wie Bonhoeffer, sondern nehmen wir sozusagen sein Vorbild als Herausforderung, was müssen wir heute tun?
Anzu, diesem Podcast gehört eine Rubrik, die heißt Hoffnungslose. Vor dir steht ein Glas mit bunten Losen drin. Ich bitte dich, das mal herzunehmen und einfach ein Los herauszuziehen.
Guck, da ist so ein einzelnes.
Eines orangefarben.
Ja, ist das Orange oder jetzt?
Ich weiß auch nicht.
Es ist lange diskutieren, welche Farbe das ist. Aber lass uns
mal
Orange
sagen. Lies mal vor, was draufsteht. Es ist irgendein Satz, der mit Hoffnung zu tun hat.
Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können. Jean Jaurès, französischer Historiker und Politiker. Die größten Menschen sind jene, die anderen Hoffnung geben können.
Ja, ein bisschen pathetisch.
Ne? Ist ein bisschen pathetisch, aber bringt mich eigentlich an den Anfang zurück. Zu sagen, you always find the best and the worst at the same place. Also diese Menschen gibt es dann wirklich an jedem Ort.
Ja, das stimmt. Also was du am Anfang gesagt hast, so in Krisensituationen Menschen zu entdecken, die in der Situation leben und damit umgehen und etwas ausstrahlen, das ist schon wertvoll. Was bedeutet Hoffnung für dich persönlich?
Ja, ich habe diesen Begriff der illusionslosen Hoffnung jetzt auch einmal in meinem Buch benutzt und das wird jetzt überall zitiert. Was ist illusionslose Hoffnung? Das ist genau das, die Unterscheidung vom Optimismus. Mhm. Optimismus ist dieses, es hätte noch immer J gegangen, ja? Dieses Denken, es wird schon irgendwie gut ausgehen. Nee, die Hoffnung, diesen Optimismus habe ich nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass immer mehr möglich ist, als ich selber mit meinem Blick auf eine Situation gerade mir vorstellen kann. Also da ist diese Hoffnung, dass mehr ist, als ich selber sozusagen gerade entdecken kann. Mhm. Heinrich Alberts hat mal diesen wunderbaren Satz gesagt, Glauben heißt immer ein bisschen mehr hoffen, als es die Umstände eigentlich zulassen.
Schöner Satz. Das
ist eine wunderschöne, bescheidene, demütige Beschreibung, was Glauben ist. Mehr Glauben brauche ich fast gar nicht.
Ja, es ist nicht das Zutrauen in die Umstände, Ich finde diese Unterscheidung zum Optimismus eine ganz, ganz wesentliche. Mhm. Wir können Hoffnung nur bewahren, wenn wir sie abgrenzen von einem platten Optimismus. Es wird schon gut gehen. Und du beschäftigst dich auch, vielleicht das noch so, auch gegen Ende unseres Gesprächs mit Themen in Deutschland. Du bist ja hast mehrere Preise bekommen, journalistische Preise, müssen wir gar nicht aufzählen. Aber eins so ein Stück, das auch sehr viel Resonanz gefunden hat, war zu Corona. Du hast im Oktober 2020 eine Dokumentation gemacht und ich habe mir das hier notiert. Ich weiß nicht mal, wie er starb, ist der Titel. Wie ein Pflegeheim zur Corona-Falle wurde. Ja, ich sag mal, in welchen Abgrund hast du da geschaut?
Interessanterweise habe ich gar nicht so sehr in den Abgrund geschaut, sondern habe beim Hingucken genau das gesehen. Ich habe genau diese Menschen gesehen, die über sich hinausgewachsen sind. Die Ausgangsbasis war ja, in einem Heim der Diakonie in Wolfsburg hat es die größte Corona-Katastrophe in ganz Deutschland gegeben in der Zeit. Ganz am Anfang, 47 Menschen sind gestorben über wenige Tage. Und das war so eine Trutzburg aus Beton an einem Hügel und davor standen die Angehörigen und bekamen keine Informationen von drinnen und haben dann im Grunde ihre ganzen Ängste und ihre ganzen Bilder reinprojiziert und da ist das Bild eines Horrorheims entstanden. Mhm. Und ich habe einfach darum gekämpft und darum, dass ich da reinkommen kann, sehr früh, als noch alles dicht war, um das zu rekonstruieren. Mein Versprechen an die Heimbetreiber war zu sagen, ihr habt eigentlich nichts mehr zu verlieren. Schlimmer als Horrorheim könnt ihr nicht werden durch meinen Film. Ich kann höchstens genau hingucken und Grautöne entdecken. Und dann war es gar nicht grau, sondern ich habe Pflegekräfte kennengelernt, die selber in der Zeit Corona hatten, die sich aber fast geweigert haben, nach Hause zu gehen. Deshalb waren ja getrennte Bereiche. Also sie waren ja nur noch mit Infizierten zusammen, die bis an die absolute Erschöpfungsgrenze versucht haben, für die Menschen da zu sein und gleichzeitig noch ansprechbar für die Angehörigen draußen waren. Und gleichzeitig war es ein unendliches kommunikatives Versagen, dass dieses Bild Horrorheim entstehen konnte, weil der Träger versucht hat, nach außen die Fassade, als wir haben alles richtig gemacht. Mhm. Und das war für die Angehörigen einfach nicht erträglich, dass man den Eindruck erweckt, wir machen doch hier nichts falsch, wenn gleichzeitig der Papa oder die Mama oder andere Angehörige, ohne dass es verständlich wird, sterben können. Und was ich dabei gelernt habe, ist, wenn man transparent damit umgeht, wo man auch an Grenzen stößt, an Grenzen des Helfenkönnens, an Grenzen des noch etwas Aufhaltenkönnens und trotzdem noch sozusagen bei den Menschen bleiben, wenn man das gleichzeitig miterzählen kann, dann entsteht ein Bild, wo hinter die Angehörigen, als sie den Film gesehen haben, gesagt haben, wenn ich das alles damals erfahren hätte, was tatsächlich gelaufen ist in den Tagen und Wochen in dem Heim, dann hätte ich auch manchen Vorwurf gegenüber der Presse damals so nicht formuliert. Mhm. Und das noch das Detail dazu zu sagen, am Ende habe ich eigentlich kein einziges wirkliches Fehlverhalten in Anführungszeichen rekonstruieren können. Es war ja auch ein Stück investigative Recherche, die ich da gemacht habe. Bis auf den Fall eines Arztes, der einfach in der ganzen Überforderungssituation abends versäumt hat, mit den Angehörigen noch über Patientenverfügung zu sprechen. Das heißt, der hat dann irgendwann auch die Entscheidung treffen müssen, wo ist nur noch Palliativpflege möglich und wo hätte man sozusagen möglicherweise dann noch auch bei diesen schwer demenzkranken alten Menschen trotzdem noch versuchen müssen, ins Krankenhaus zu bringen. Ist eine schwere Straftat, dass er die Angehörigen nicht einbezogen hat. Und ich stand vor der Frage, kann ich das im Film zeigen und ihm möglicherweise dann sozusagen, er hat das auch vor der Kamera erzählt, also er hat sozusagen sich selber angeklagt, ja, selber bezichtigt. Und Wahnsinn. Ich stand im Schneideraum, habe ich mit der Redakteurin, haben wir überlegt, können wir das bringen oder nicht? Und wir haben gesagt, das gehört dazu, das müssen wir bringen. Aber er war der einzige Arzt von den 7 Ärzten, die da im Heim waren. Nee, 3 waren es. Also die anderen haben sich alle in die Büsche geschlagen und haben gesagt, ich habe keine Zeit mehr, ich muss mich um meine Patienten in der Praxis kümmern. Das war ein niedergelassener Arzt, der kam. Er war nicht weggelaufen und hat dann umso mehr sozusagen bis an die Erschöpfungsgrenze selber gearbeitet und hat dann diesen ganz schweren Fehler gemacht. Wir haben das gezeigt und wir haben die Premiere zusammengeguckt, als er mit den Pflegekräften und dem Arzt. Und ich habe gesagt, wenn irgendjemand auf die Idee kommen sollte, ihn daraus einen juristischen Strick zu drehen, dann können Sie sich aber darauf verlassen, das werden wir dann aber auch genauso thematisieren, ja, und die Frage stellen, was hättet ihr denn gemacht? Mhm. Also diese Dilemmata da auch zu erkennen, ja, er ist nicht weggerannt, aber weil er nicht weggerannt ist, hat er sich an anderer Stelle schuldig gemacht. Und die gute Nachricht, er hat keinerlei Probleme gehabt. Ich glaube, durch die Art und Weise, wie das transparent gemacht wurde, ist auch so eine Überforderungsgrenze und so eine Überforderungssituation so menschlich rübergekommen, dass keiner auf die Idee gekommen wäre zu sagen, selbst die, die möglicherweise überlegt haben, ihn anzuzeigen, haben das dann gelassen.
Ja, und vielen Dank für die Einblicke in diese Recherche. Wenn wir so miteinander reden und du so Dinge erzählst, jetzt diese Pflegeheim-Corona-Recherche und viele Krisengebiete, was wir jetzt so alles angesprochen haben, da bleibt schon auch die Frage ja immer wieder auch an dich selber als Mensch, der Journalist ist und auch als glaubender Mensch. Mit allen Anfragen und Zweifeln, aber auch mit dem eben, was gibt dir in solchen existenziellen Extremsituationen, die du ja wahrnimmst, beschreibst, Dilemmata schilderst, was bleibt für dich selber? Welche Hoffnung hast du für dich? Was trägt dich so in einem Tiefsten? Kannst du das in Worte fassen?
Ich bin kein Mensch für die abstrakten auch Glaubenssätze, sondern ich werde jetzt 65 und ich bin durch ganz, ganz viele Situationen gegangen, wo ich im Grunde rausgegangen mit einem Bild von, also haften geblieben sind die Bilder von Menschen, von denen ich jetzt auch ein bisschen erzählt habe, wo ich gesagt habe, die haben durchgehalten und die haben gestanden und die hoffen weiter und von denen habe ich mich immer wieder anstecken lassen und einfach, das ist ein wahnsinniges Geschenk, dass ich die kennenlernen durfte, ja, also dass ich das sozusagen als Bilanz meines auch beruflichen Lebens, dass ich von nicht mal nur Dutzend, es sind also bestimmt dreistellige, ich könnte aus dem Stand jetzt eine dreistellige Zahl von Menschen aufzählen, die mir haften geblieben sind. Und das ist für dich ein unglaubliches Geschenk,
das ist ein großer Reichtum, sowas
dass ich die, zu können, ne? Dass ich auch den Filter habe zu sagen, an die Menschen erinnere ich mich gerne. Und ein Stück weit ist es jetzt der Blick nach vorne. Es gibt so viele Gründe, mit Sorgen in die Zukunft zu blicken. Aber ich habe diese verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass unsere Kinder, meine Tochter, dass die mit all den Sorgen nicht allein gelassen werden. Und dass die zumindest sagen können, der Papa hat sich da bis zuletzt mit reingehängt. Und ob das der Klimawandel ist, ob das die Demokratie ist. Ja, also was haben wir für im Vergleich zu den Sorgen, die jetzt die Generation der Teenager und der Generation X und oder Y oder Z oder sowas, was die für Sorgen haben, das ist, glaube ich, einfach auch da ist. Resignation ist ein Luxus, den wir uns nicht leisten können. Und
ja, und dass es Menschen gibt, deren Hoffnung ansteckend ist, das ist ja auch was Wertvolles. Und so eine Hoffnung weiter Kreise ziehen zu lassen, ist auch die Idee hinter diesem Podcast. Ich habe zum Schluss noch drei Sätze für dich, die ich dich zu vollenden bitte. Erster Satz. Wenn uns jemand jetzt zugehört hat und seufzend fragt, was kann ich denn schon tun, dann rate ich.
Einfach mal die Augen aufsperren. Wenn er da nichts, da er oder sie nichts sieht, dann noch weiter aufsperren.
Wenn ich über 100 Millionen im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland verfügen könnte, dann würde ich sie investieren.
Moment, in wie viel Geld habe
ich? 100 Millionen. Im Haushalt der Bundesrepublik Deutschland, nicht persönlich. Worin würdest du es investieren?
In ganz, ganz, ganz viele Initiativen. Ganz viele, also 100 Millionen ist zu wenig, um eine ganz große Reform zu machen. Davon kannst du das Gesundheitssystem oder sowas nicht. Aber mit 100 Millionen wirklich Menschen, die etwas verändern und machen wollen und die überzeugende Idee haben, zu sagen, das Geld kriegt er dafür. Ich kenne so viele Initiativen, die ständig sozusagen jetzt um jeden Euro kämpfen müssen. Denen einfach mal ein Stück Planungssicherheit für die nächsten 2 Jahre geben. Dafür würde ich das gerne einsetzen.
Es ist ein bisschen ein Traum, aber am Ende darf man ja ein bisschen träumen. Letzter Satz, wenn morgen ein Tag wäre, an dem alles möglich wäre, also für dich persönlich jetzt, ne? Wenn morgen ein Tag wäre, an dem alles möglich wäre, dann würde ich zuerst?
Alles möglich?
Sagen wir mal
alles. Was würde ich denn als erstes machen? Oh, das ist diese gefährliche Nummer, wie mit den 3 Wünschen, ja?
Ich weiß.
Man hat schon 2 Wünsche verbraucht und weil man sich irgendwas Dummes gewünscht hat und da muss man um den 3. kämpfen.
Vielleicht würdest du einfach Zeitung lesen mit einer Tasse Kaffee?
Nee, das wäre mir zu...
Nee. Ja, zu wenig? Zu alltäglich?
Wäre alles möglich. Oh, es gibt zu viel so einmal. Da muss ich...
Vielleicht würdest du eine Begegnung suchen mit Menschen, die inspirierend sind.
Also wenn alles möglich wäre, dann muss es schon was ganz Großes sein. Wenn alles möglich wäre, dann soll zumindest irgendwo ein Krieg zu Ende gehen.
Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Arndt, vielen Dank fürs Kommen. Ich wünsche dir alles Gute, viel Energie, dass du sie weiter behältst und ein Herz voller Hoffnung und auch eine Handvoll Hoffnung. Danke für deinen Besuch.
Danke dir.
Und das wünsche ich euch auch, dass ihr eine Hoffnung habt, die euch trägt, dass ihr gesegnet weitergeht und in all dem viel Freude beim Weltverändern.